Liebe Susanne, liebe Gemeinde, eine Taufe ist etwas Öffentliches, auch wenn die direkte Öffentlichkeit hier etwas kleiner ist. Auch zu Hause nehmen ja viele teil an ihren Bildschirmen. Euch auch nochmal einen herzlichen Gruß. Öffentlich wird gesagt, ich bekenne mich zu Jesus Christus, unserem Herrn. Gleichzeitig ist Taufe auch etwas sehr Persönliches. Gott sagt, komm in meine Arme. Und der Mensch sagt, ja, du bist mein Herr und mein Gott. Ich begebe mich in deine Hände und zwar mit Haut und Haar. Die Taufe ist ein Symbol des Vertrauens. So wie wir ins Wasser fallen in der Taufe, fallen wir in die Arme Gottes, so wie Anne das eben schon ausgedrückt hat. Und deshalb möchte ich euch heute mit einem Psalm vertraut machen, den viele von euch wahrscheinlich kennen. Er ist ein Ausdruck eines tiefen Vertrauens. Es ist der 139. Psalm. Ein Psalm Davids vorzusingen. Herr, du erforschst mich und kennst mich. Ich sitze oder stehe auf, so weißt du es. Du verstehst meine Gedanken von ferne. Ich gehe oder liege, so bist du um mich und siehst alle meine Wege. Denn siehe, es ist kein Wort auf meiner Zunge, das du, Herr, nicht schon wüsstest. Allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Diese Erkenntnis ist mir zu wunderbar und zu hoch. Ich kann sie nicht begreifen. Wohin soll ich gehen vor deinem Geist und wohin soll ich fliehen vor deinem Angesicht? Führe ich gen Himmel, so bist du da. Bettete ich mich bei den Toten, siehe, so bist du auch da. Nähme ich Flügel der Morgenröte und bliebe am äußersten Meer, so würde auch dort deine Hand mich führen und deine Rechte mich halten. Spräche ich, Finsternis möge mich decken und Nacht statt Licht um mich sein, so wäre auch Finsternis nicht finster bei dir und die Nacht leuchtete wie der Tag. Finsternis ist wie das Licht. Gott, du umgibst mich, du kennst mich in der Tiefe. Du verstehst meine Gedanken von ferne, betet David. Interessant finde ich, dass er mit diesem Gedanken überhaupt keinen Stress hat. Im Gegenteil, er fühlt sich verstanden. Er muss Gott keine langen Erklärungen machen. Gott wird ihn nicht missverstehen. Manche stellen sich ja Gott immer noch so vor wie einen Polizisten, der darauf achtet, dass wir die Regeln einhalten. Und so sehr ich Polizisten achte und ehre, mein Sohn ist schließlich auch einer, Gott ist so nicht. Wenn er so wäre, er achtet darauf, dass wir die Regeln einhalten, das ist ihm im Vordergrund wichtig, dann wäre es eine furchterregende Vorstellung, zu wissen, er kennt sogar meine Gedanken. Aber hier ist es anders. Es ist die Nähe eines himmlischen Vaters, der sein Kind liebt und deshalb bei ihm sein will, um ihn zu unterstützen oder um sie zu unterstützen. Kein warnender Zeigefinger vor der Nase, habe ich selber noch oft auf der Kanzel gesehen, sondern eine segnende Hand über dem Kopf. Gott sagt, es gibt keinen Ort, an dem du ohne mich sein müsstest. Auch wenn du dich schämst und unwürdig fühlst, auch wenn du dich verrennst und schuldig wirst, ich halte meine Hand über dir. Manchmal ist mir das nicht bewusst. Ich kann Gott nicht zu jeder Zeit spüren. Aber das ändert nichts an dieser Tatsache. Und in solchen Momenten kann mir dieses Gebet helfen. Gerade in solchen Momenten, und das möchte ich euch anbieten, es euch zu verinnerlichen und gerade dann zu sprechen, wenn ihr euch nicht danach fühlt. Von allen Seiten umgibst du mich und hältst deine Hand über mir. Denn das gilt ja nun gerade, wenn es eng wird um uns. Enge hat ja was mit Angst zu tun. Und im Psalm wird dann sogar gesagt, bettete ich mich bei den Toten, so siehe, so bist du auch da. Und jetzt muss man wissen, ich habe es hier auch schon mal gesagt, das Konzept der Auferstehung war den Menschen damals fremd. Auch die jüdischen Menschen, die an Gott glaubten, waren überzeugt, wenn man stirbt, geht man ins Totenreich. Und da west man dann so als Schatten vor sich hin, wenig vergnüglich. Und deshalb waren sie auch so radikal diesseitig. Dieses Leben muss gelingen, ich habe kein anderes. Aber dieser Beter vertraut Gott so radikal, dass er sagt, also Moment mal, wenn Gott der Schöpfer ist und wenn er die Liebe ist, dann kann es doch eigentlich nicht sein, dass er im Totenreich gar nicht vorkommt. Seine Macht muss doch weiterreichen. Und das ist eine Überraschung für ihn, die vibriert förmlich in diesen Zeilen. Es ist schier unfassbar. Gott ist sogar bei den Toten. Weil der Beter Gott im Leben schon vertraut, kann er es dann auch im Sterben. Und ich glaube, das ist eine Bewegung, die gibt es bis heute. Wenn wir ihm im Leben vertrauen, können wir es auch im Sterben. Der zweite Punkt aus diesem Psalm, ich bin wunderbar geschaffen, hört die nächsten Verse dazu. Ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Es war dir mein Gebein nicht verborgen, als ich im Verborgenen gemacht wurde, als ich gebildet wurde unten in der Erde. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Man könnte auch sagen, ich bin geliebt von Anfang an. Schon vor meiner Zeugung hatte Gott mich vor Augen. Als ich gebildet wurde unten in der Erde, das ist ja ein Bild dafür, ja? Oder deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war. Wie genau sahen Gottes Augen mich an? Nun, viele Mütter und Väter sind ja der Überzeugung, dass ihr neugeborenes Kind das schönste Baby der Welt ist, ja? Der Überzeugung war ich auch und das stimmt ja auch. Obwohl, ja, selbst manchmal Freunde denken, naja, es ist rot, es ist schrumpelig, es ist glatzköpfig und es schreit. Aber die Eltern sind erfüllt vor Glück und sie lieben es. Sie sagen, es ist doch mein Kind. Und wenn Gott dich sieht, dann sieht er dich genau so an. Ja, du bist sein Geschöpf. Er sieht nicht irgendeine Nummer, er sieht ein Original Gottes und würde es sofort unter allen anderen erkennen. 7,8 Milliarden Menschen aktuell. Jeder Fingerabdruck, jedes Auge, jedes Lächeln, jede Persönlichkeit ist anders, ist besonders. Oder hier in den Worten des David, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin, wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Jetzt muss ich schon mal die Frage stellen, wie wunderbar fühlst du dich eigentlich? Wie wunderbar geschaffen. Zu allen Zeiten gab es ja die Tendenz, sich von der besten Seite zu zeigen. Und heute verstärkt nach allem, was ich lerne und sehe, die Social-Media-Präsenz diese Tendenz. Und Bildbearbeitungsprogramme unterstützen uns ja ganz prima dabei. Ja? Man kann sich immer ein bisschen besser darstellen, als man eigentlich ist. Und es könnte ja ein harmloses Spiel sein, halt so ein bisschen Eitelkeit, wenn nicht dieser Wettbewerb dabei entstehen würde. Und den sehe ich wirklich kritisch. Lauter tolle Typen im Netz und ich fühle mich dagegen verhältnismäßig hässlich, klein und zurückgeblieben. Oder aber, ich kann anders reagieren, ich steige ein in den Wettbewerb der schönsten, klügsten, coolsten, umweltbewusstesten oder was auch immer, je nach Blase, in der ich so lebe. Falls das eine oder das andere geschieht, bitte ich dich einmal, oder auch wenn es nur bedrohlich nahe kommt, atme einmal tief durch und mach dir einen neuen Bildschirmschoner. Und auf dem steht dann, ich danke dir dafür, dass ich wunderbar gemacht bin. Wunderbar sind deine Werke, das erkennt meine Seele. Und dann sprich's aus und glaub mir, das ist Balsam für die Seele. Und gleichzeitig ist es ja ein Lob. Es ist ein Lob an Gottes Adresse gerichtet. Denn du hast meine Nieren bereitet und hast mich gebildet im Mutterleibe. Also wird ja Gott angesprochen. Organe, galten auch damals schon als Bilder für seelische Vorgänge. Wir sagen ja auch, oh, das geht mir an die Nieren. Ja? Kennt ihr den Ausdruck? Es geht mir an die Nieren. Und wenn es etwas innerlich sehr beschäftigt oder sehr betroffen macht, in der hebräischen Sprache ist es noch intensiver so. Nieren, da geschieht das, was in unserer Vorstellungswelt im Herzen geschieht, ja. Aber ich trage dich in meinen Nieren, sagen wir da nicht so sehr. Bei uns ist alles ein bisschen höher gerutscht, aber es ist derselbe Vorgang. Mein Gott, heißt das doch, du kennst mich bis in die Gefühle hinein und auch du bist mir nah. Und gerade in meinen Gefühlen bin ich besonders bedürftig. Ich suche so sehr nach Anerkennung. Ich möchte gesehen werden. Ich brauche Liebe. Ich will mich nicht klein und wertlos fühlen. Ich will mich nicht schämen müssen. Gott ist dir nah, er kennt dich bis in diese Gefühle hinein, selbst wenn du sie selbst nicht verstehst. Oder verstehst du dich selbst immer in deinen Gefühlen? Näher als das Wasser, das dich bei der Taufe umgibt, Susanne, ist dir dein Gott. Und er sagt, du bist wunderbar geschaffen. Damit sind wir beim dritten. Alle Tage meines Lebens sind in Gottes Hand. Nochmal der Psalm. Deine Augen sahen mich, als ich noch nicht bereitet war, und alle Tage waren in dein Buch geschrieben, die noch werden sollten und von denen keiner da war. Alle Tage, das heißt für den Beter, von dem Augenblick, an dem er das Licht der Welt erblickt, war Gott schon bei ihm und er bleibt bei ihm auch bis zum letzten Atemzug. Und durch Jesus wissen wir, der Psalm ahnt es auch, er bleibt sogar bei uns darüber hinaus. Alle Tage, das schließt die schönen Tage ein und die schweren. So wie bei einer Trauung ja auch den Brautleuten die Frage gestellt wird, wollt ihr treu zueinander stehen in guten und in bösen Tagen? Das habe ich schon oft zwei gefragt, die dann fröhlich Ja gesagt haben. Und das gilt ja, egal ob es mir und uns miteinander gerade gut geht oder ob das ganz erbärmlich ist. Ja, ich will zu dir halten, sagt Gott, durch dick und dünn. Und auch die Taufe ist so eine Antwort. Ja, ich auch. Gib mir deine Kraft dafür. Jetzt ist eine Sache aber hier noch unklar. Hier ist so von so einem Buch die Rede, in dem alle Tage geschrieben sind. Was soll denn das für ein Buch sein? Ich glaube, dass diese Stelle schon zu vielen Missverständnissen geführt hat. Denn nirgends spricht die Bibel davon, dass unser Leben so von A bis Z festgelegt ist. Das könnte man ja daraus schließen, wenn man die Bibel sonst nicht kennt. Aber in der Bibel gibt es keinen Determinismus, also dein Leben ist festgelegt. Das gibt es nicht. Der Punkt ist ein ganz anderer. Gott ist nicht abhängig von der Zeit. Oft haben wir Angst, weil wir gar nicht wissen, was uns bevorsteht. Manchmal stehen wir vor einer Tür und wissen nicht, was passiert, wenn wir sie aufmachen und durchgehen. Es gibt eine ganz untergründige Angst vor der Zukunft und ich muss sagen, so ganz unbegründet ist sie in vielen Punkten ja nicht. Nun, was macht diese Angst mit uns? Ich sehe drei grundsätzliche Reaktionen darauf, das ist eigentlich wie bei jeder Angst. Sie kann uns in hektische Betriebsamkeit bringen. Wir tun alles, um uns vorzubereiten und abzusichern. Zweite Möglichkeit, die Angst kann uns lähmen. Wir zögern. Es gelingt uns nicht mehr, wichtige Entscheidungen zu treffen. Wer weiß denn, was noch kommt? Heute sehr verbreitet. Oder wir fliehen. Wir wollen das gar nicht mehr sehen, wir wollen das gar nicht mehr hören. Wir fliehen in unsere Blase, wir hören uns nur noch Leute an, die so denken wie wir. Oder wir fliehen schlimmstenfalls in Drogen, ist ja auch so eine Art Flucht. Also Angriff, Starre oder Flucht, so reagieren wir auf Angst. Und Gott sagt, ich weiß, was los ist und ich halte alle Tage meine Hand über dich. Auch in denen, die noch kommen. Es war früher so, das ist heute so und es ändert sich nicht in der Zukunft. Und das ist so ein Wort gegen diese namenlose Angst. Wenn ich Angst habe und weiß genau wovor, kann ich mich ja vorbereiten, kann ich reagieren. Aber diese namenlose Angst, die wir auch im Blick auf dunkle Zeiten haben, denn das meiste von dem, was uns um uns herum geschieht, haben wir ja nicht im Griff. Und von dieser Angst kommen wir relativ schnell zum letzten Punkt, auf den ich heute kommen möchte. Gott in den Abgründen der Seele. Ich lese mal weiter. Aber wie schwer sind für mich, Gott, deine Gedanken? Wie ist ihre Summe so groß? Wollte ich sie zählen, so wären sie mehr als der Sand. Am Ende bin ich noch immer bei dir. Psalm 139 ist kein Schönwetter-Psalm. Manche Gedanken sind uns zu schwer. Wir werden die Not der Welt nicht begreifen, meist noch nicht mal die eigene Not. Wir werden Gott oft nicht begreifen. Und manche Christen versuchen alles zu verstehen. Ja, sie suchen wirklich für alles eine Erklärung. Das wirkt ein bisschen hilflos. Ein Beispiel. Die Corona-Pandemie ist eine Strafe Gottes, sagen sie. Aber wie kommen sie darauf? Woher wissen sie das denn? Ich glaube das auch nicht. Ich höre wohl einen Ruf Gottes darin. Ich höre den Ruf, damit verantwortlich mit der Umwelt umzugehen, auch mit wilden Tieren im Übrigen. Verantwortlich miteinander umzugehen und nicht die eigene Bequemlichkeit über die Gesundheit anderer zu stellen. Klar, aber in der Tiefe, woher so eine Not kommt, das weiß ich doch nicht. Und manchmal bleibt mir nichts anderes, als mich an diese Zusage zu klammern: Am Ende bin ich noch immer bei dir. Und dann stelle ich fest, dass mir das manchmal trotzdem nicht gelingt. Manchmal reicht es mir einfach. Manchmal hat das mit Feinden zu tun. Und dann platzt uns der Kragen. Ich weiß nicht, ob du das auch kennst. Wie dem Psalmbeter hier, dem platzt der Kragen. Ich lese mal vor, ihr werdet erstaunt sein. Ach Gott, wollest du doch die Gottlosen töten, dass doch die Blutgierigen von mir wichen? Denn sie reden von dir lästerlich und deine Feinde erheben sich mit frechem Mut. Sollte ich nicht hassen, Herr, die dich hassen und verabscheuen, die sich gegen dich erheben? Ich hasse sie mit ganzem Ernst. Sie sind mir zu Feinden geworden. Wer traut sich heute so zu beten? Mit Abstand betrachtet ist es auch durchschaubar, muss ich sagen. Eigene Feinde müssen wohl Feinde Gottes sein. Ne? So hat man über alle Jahrhunderte immer gedacht. Das ist sogar hier schon abgebildet. Das Muster ist genauso bekannt wie gefährlich. Was ich trotzdem an dem Psalmbeter schätze, obwohl ich diesen Wutausbruch sonst nicht so schätze, er ist ganz und gar ehrlich zu Gott. Er ist wütend und er beklagt sich, aber er greift nicht selbst zum Knüppel. Er schreitet nicht selbst zur Rache, angeblich im Namen Gottes. Er klagt das Gott, er sagt, Gott, tu was, aber er knüppelt nicht selber los. Und das ist der entscheidende Unterschied. Er schreit seine Wut zu Gott, aber er überlässt Gott das Richten. Und als er seinen Zorn rausgeschrien hat, merkt er offensichtlich selbst, dass er hier überzogen hat. Jedenfalls endet sein Gebet nachdenklich. Erforsche mich, Gott, und erkenne mein Herz. Prüfe mich und erkenne, wie ich es meine. Und sieh, ich auf bösem Wege bin und leite mich auf ewigem Wege. Ich lade dich ein, dieses Gebet innerlich mitzusprechen. Es ist ein gutes Gebet und auch darüber nachzudenken, was sind denn Gottes Wege für mich? Einer, da ist die Bibel sicher, einer der Wege Gottes führt durch das Wasser der Taufe. Das feiern wir jetzt gleich, liebe Susanne, liebe Gemeinde. Und dann kannst du beten, am Ende bin ich doch immer bei dir. Amen.